Moin Leute, es ist wieder soweit. Eine Sendung, die dem Liebhaber von Musik, die er vielleicht nicht in den gängigen Streaming-Playlisten hört, sehr viel Raum gibt. Denn dafür ist sie da. Talking with the B-Bass, das Format, in dem die Legende, der oft kopierte und selten erreichte Boogie Down Bass, seines Zeichens quasi The Big Dirt Diggler, dafür sorgt, dass die Leute ein bisschen Spotlight bekommen, die es vielleicht an anderen Stellen nicht bekommen. Und deswegen herzlich willkommen zu einer neuen Sendung.
Ich hoffe, die Leute glauben nicht, dass ich dich zwinge, solche Sachen zu sagen.
Nee, aber es macht Spaß so ein bisschen. Also ich versuche in bestimmten Bereichen dann auch ein bisschen die Superlative hochzuhängen. Und vor allen Dingen möchte ich ja auch damit, also vielleicht der eine oder andere, der sich mal mit dir unterhalten hat oder vielleicht auch mal so einen Love and Hate gehört hat und denkt, was ist das für ein hängengebliebener Hater da, der da immer rumpöbelt, dem möchte ich ja quasi damit den Zahn ziehen, dass ich sage, nein, das ist ein Liebender dieser Hip-Hop-Kultur, der dafür sorgt, dass Leute, die ihr da draußen vielleicht gar nicht kennt und genau wie ich dann auch mal ein Fettnäpfchen tretet, indem ihr Namen vielleicht falsch aussprecht oder sie gar nicht kennt, obwohl ihr vielleicht schon mal sie gehört habt oder was auch immer, hier auf Perlen stoßen könnt, die ihr sonst woanders vielleicht nicht hört. Das Ganze wird dann musikalisch begleitet, untermalt und vor allen Dingen weggecuttet von the one and only DJ 12 Finger dran. Schön, dass du dabei bist.
Hello, hello. Ja, danke für die Einladung mal wieder.
Through the hard way, ne? Immer ein Dreier-Team.
Ja, genau. Uns drei gibt es nur im Dreierpack. Ich mag das auch sehr gerne. Bei mir ist es ja so, dass ich zwischen verschiedensten Formaten im Backsman Cosmos auch hin und her springe. Und Jungs, ich sage es, wie es ist. Es ist jedes Mal wie ein Stückchen Urlaub, wie quasi mit euch gemeinsam am Turtle Beach sitzen und auf Manhattan blicken im Sonnenuntergang. Das sind Dinge, die werde ich immer lieben und die werde ich auch immer heilig halten. Und genau wie dieses Format. Denn Talking with the B-Bass ist das Format, das zum Mixtape Rocking with the B-Bass, das ihr bei Say Say Radio hören könnt. Das Talk-Format, das diese Playlist so ein bisschen aufbrechen soll und euch erklären soll, wer dabei ist. Ein paar Namen werdet ihr kennen, ein paar nicht. Und weil ich jetzt schon 3 Minuten gelabert habe, ohne dass wir richtig eingestiegen sind, lass uns mal schnell zumindest ein bisschen durchgehen. Denn du hast heute wieder 2 Künstler, die wir featuremäßig vorstellen, aber genau. Die Playlist ist lang.
Ähnlich gestrickt wie immer, so 20, 21 Tracks mit Namen, auch alten Bekannten immer mal wieder, wie du vielleicht auch schon mal wieder erkannt hast.
Ja, klar. Aber ja, hey, also, der Onkel, hatten wir den schon mal?
Der Onkel und Denk?
Ja, nee, Onkel und Denk.
Der Onkel und Denk fand ich auch sehr witzig, haben einen coolen Track gemacht, Entkernt aus St. Louis, die Jungs. Ein bisschen älterer Song, 2016. Ich habe die auch irgendwie, finde ich sie nicht bei Instagram. Weiß nicht, ob die überhaupt einen Instagram-Account haben. Also der Onkel und Denk, schickt mir euren Instagram-Hashtag, euren Namen da, wo ihr da abgeht, damit ich euch verlinken kann beim nächsten Mal.
Das ist total geil. Ich muss ja auch sagen, dass die Liste insofern immer so viel Spaß macht, weil da Dinge auftauchen, die ich selber noch nie mitgekriegt habe. Aber man merkt, die Leute kommen zurück und geben Liebe. Und es ist, muss ich auch mal sagen, zum Beispiel bei der großen Playlist Thank Backspin is Friday, die wir jeden Freitag bei Backspin raushauen, geht es ja auch immer so ein bisschen darum, dass wir sagen, ey, gebt uns Songs. Und das gilt mal auch für euch, auch für der Onkel. So, wenn du einen neuen Song hast, ne, dann bitte schick ihn an Backspin und sag am Freitag Bescheid, dass du einen neuen Song hast. Dann kann er in diese Playlist und dann wird er da auch stattfinden. So. Ich meine, bei Retro-God Hulk Hogan, da ist es klar, wenn die einen neuen Song machen, dann wird der irgendwo auch schnell Gehör finden. Aber wer ist denn, wie heißt der, Dreisteel,
ja, ist eine Band aus Berlin.
Ah, krass,
auch schon,
wie du siehst,
2013, Sommertag. So eine Atzen, sag ich jetzt mal. Paar freakige Atzen aus Berlin. Ich glaube, irgendwas mit Atze und irgendwas heißt das Album auch von denen. Catcht mich einfach. Es ist auch mal so eine Momentaufnahme, wo ich sage, so, ich packe alle meine Songs, die ich so sammle, in einen so einen Ordner, da picke ich die dann spontan raus. Ich lege mir die nicht stundenlang zurecht und was spiele ich, sondern ich habe da irgendwie 200 Songs inzwischen jetzt immer so in dem Ordner und dann schmeiße ich meinen Serato an und dann gucke ich mal, was am Ende bei rauskommt. Das ist relativ spontane Freestyle-Mix-Action eigentlich immer bei mir. Und dann wird dann danach eben die Playlist zusammengeschrieben von dem, was ich halt gespielt habe.
Genau. Da tauchen dann auch so Namen auf wie Jensen und Monty, die schon mal hier auch stattgefunden haben. Also schon ein Begriff, Tim Taylor.
Jensen und Monty, falls ihr das nicht wusstet, das sind 2 Polizisten.
Oh, krass, das wusste ich nicht.
Aber es heißt, ne, nur weil es Polizisten sind, heißt es ja nicht, dass sie ihrer Leidenschaft folgen und frönen sollen. Und es sind halt leidenschaftliche Beatbauer und Rapper und Hip-Hop-Freunde.
Ey, ja, ist ganz das witzig. Ist also die Hip-Hop-Polizei-Base? Ist das die?
Das ist die Hip-Hop-Polizei. Stellt euch mal folgendes Spielchen vor, wenn die wirklich real Hip-Hop sind. Ne? Also ich weiß, ich bin mir gerade nicht sicher, es sagt mir sogar was, aber ich keine Ahnung, ob ich jetzt irgendwie, ne, ich gehe jetzt mal kurz aufs Glatteis. Stellt euch mal vor, die sind ja real Hip-Hop. Das heißt auch wahrscheinlich dann so alle Elemente. Sind die dann
im Yard? Sie so ein bisschen zwiegespalten, so, ne?
Sind die dann im Yard, weil sie wissen, weil die Kollegen sind doch eh nicht da, die haben auch den Betriebsfeier, Jungs, lass mal ins Yard einmal, weil wir können da hin. Oder sind sie im Yard und wenn sie aber morgen wieder Schicht haben, stehen sie ums Yard rum und müssen die Homies eigentlich irgendwie einfach basten und dann, ey, pscht, 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 ey, Jungs, lauf mal los, wir kommen jetzt. So, wisst ihr, was ich meine?
Also ich hoffe, sie sind in einem...
Ich glaube, es ist die letzte Option.
Ich hoffe, sie sind auf irgendeiner Wache, wo sie mit der kriminellen Hip-Hop-Community nicht so viel zu tun haben.
Schon schwierig, aber viel Liebe dafür an der Stelle. Was hast du noch dabei? Drop nochmal schnell ein, zwei Namen, die dir besonders auf dem Herzen liegen, bevor wir ins erste Feature gehen.
Am Apparat halt, ne? Also die Jungs aus Bremen am Apparat, Herr König bzw. Repeat 23, der Name ist ja auch schon öfters mal in meiner Playlist aufgefallen. Das sind auf jeden Fall super Homies, super nice Dudes, die ich gerne spiele, die auch extrem viel Output haben in den letzten Monaten und da auch kommt auch in Zukunft immer mehr. Das ist halt am Apparat so ein so ein Zusammenschluss von sehr vielen Künstlern. Das sieht man ja auch bei dem Song Track 8. Das ist Rick James, heißt der Song, featuring Justus, Pestizid, Bartmann, Qualle. Da sind schon so ein paar Leute vertreten immer auf einem Track. Es sind halt eine Menge Leute mit sehr viel Output.
Ja, geil.
Aber auch unser alter Homie,
ich habe Albino-Bass.
Ja, unser alter Homie Albino hat ja ein neues Album gemacht, hat da den Beat produziert, Cuts gemacht, habe ich auch einen Track mit drauf. Albino, Gruß geht raus, auch ein ganz nices Album geworden. Sind auch so Leute, Albino, der sich für viele Dinge einsetzt, die man so gar nicht auf dem Schirm hat. Auf jeden Fall eine gute Sache.
Bevor wir in die zweite Hälfte vom Mixtape gehen, fangen wir nochmal in der ersten Hälfte an mit einem Feature. Denn Talking with the Baby Bass ist dazu da, damit Künstler ein bisschen vorgestellt werden und ihr vielleicht ein bisschen mehr Liebe für die Arbeit von eben diesen Künstlern hier verspüren könnt. Meine Formulierungen sind heute ein bisschen chaotisch.
So sieht's aus. Ja, ich lade ja immer Leute ein und frage sie, ob die Lust haben, sich so ein bisschen zu representen und dann gucken wir mal, wie der beste Weg ist. Der beste Weg bei Talking with the B-Bass ist meistens mit Audio-Einspielern, wo mir Leute quasi an Frage und Antwort stehen und mir dann die Audio-Files schicken. So ist es mit Mackie Belly Nuts geschehen, ne?
Genau, logischerweise, der Name sagt schon, aus Berlin, auch schon recht lange aktiv eigentlich, obwohl dann in den 2000ern das wohl angefangen hat, aber Baujahr 82 und ein definitiv Liebhaber der guten alten Rap-Mugge und dem Kram, der dazugehört.
Na, erste Berührung Fanta 4 und Rödelheim-Projekt, Hardrein-Projekt,
ja.
Aber... Ne? Es ist ja nichts so Schlechtes, um erstmal so mit Rap in Berührung zu kommen.
Und vor allen Dingen ist er ein Berliner. Und ich würde sagen, wir fangen mal damit an und hören mal nach. Aber dann will ich ein waschechter Berliner ist.
Ja, ich wurde in Berlin-Neukölln geboren. Und das impliziert ja direkt, dass ich über alles und jeden meckern muss. Das ist... macht Berlin natürlich besonders, diese Mecker-Mentalität, aber das fuckt mich auch gerne mal wiederum ab. Je nachdem, wie meine eigene Laune ist, finde ich das natürlich sehr schön und besonders an Berlin, dass hier die echten Berliner eigentlich die ganze Zeit nur am Rummeckern sind. Andererseits ist es dann auch irgendwann so, ey, Dicker, reicht. Abgesehen davon muss ich für meinen Teil sagen, finde ich persönlich, dass Berlin die unspießigste Stadt Deutschlands ist. Ich könnte mir tatsächlich nicht vorstellen, in einer anderen, größeren Stadt in Deutschland zu leben als in Berlin, weil sie für mich gerade nicht typisch deutsch ist und das schätze ich sehr, 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 sehr.
Also eigentlich müsste eigentlich nach Berlin, oder? Ich bin ja auch der Mecker Hannes im deutschen Hip-Hop.
Ja, Ich glaube nicht, ehrlicherweise.
Da gibt es Schlimmere, ne?
Ich habe sowas ein ambivalentes Verhältnis zu Berlin, dass ich schon immer gerne, da bin und auch gerne arbeite, aber auch ehrlicherweise immer froh bin, wenn ich wieder auf der A24 Richtung Hamburg unterwegs bin. Berlin steht natürlich dann aber auch heute in der Wahrnehmung natürlich für Rap, weil es allein durch die Industrie, die da sich auch angesiedelt hat, das Zentrum im Prinzip des Musikbusiness ist. Wir wollen von ihm mal wissen, wie er generell zu diesen Pro und Cons bezüglich Hip-Hop in Berlin steht.
Serafinale hatte mal in einem Track gesagt, der Berlin hieß, Berliner sind vorne rum scheiße, aber hinten rum nett, und das bringt es eigentlich ziemlich auf den Punkt. Nach außen hin sieht es ja immer so aus, als wäre Berlin die Stadt der Gangster-Rapper, die sich überhaupt gar nicht verstehen, aber hinten rum passiert eigentlich relativ viel Gutes und viele Leute connecten sich und es ist gar nicht so dramatisch, wie es nach außen hin immer wirkt. Vor ein paar Jahren gab es ja noch die Graffiti-Box-Jam, wo alles, was irgendwie in Berlin gerappt und gesprüht hat und getanzt hat und auch alle DJs am Start waren, was natürlich auch ein großes Potenzial zur Eskalation geboten hat, aber es ging eigentlich immer meist gut aus und von daher ist das ein großes Pro, was Berlin hat. Berliner kommen eigentlich miteinander immer gut klar, vor allen Dingen, wenn sie nicht in Berlin sind und dort aufeinandertreffen. Contra ist vielleicht, wirkt vielleicht, dass es nicht ganz passt und irgendwie gegensätzlich, aber es gibt tatsächlich nicht so eine Szene in Berlin. Es ist mehr so, es gibt Bezirksszenen. Ja, wenn man das als Contra sehen mag, finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Was ich eher schade finde, ist, dass es keinen Raum mehr gibt für kleine Gigs, für kleine Künstler. Von Gagen braucht man da gar nicht sprechen, die finden eh nicht statt. Das ist leider ein bisschen schade, wenn man da so mal Richtung Süddeutschland fährt. Da findet sowas sogar noch mit Gage für kleinere Künstler statt. Das ist in Berlin nicht denkbar. Leider, 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 leider.
Ja, Berlin ist halt eine schwierige Stadt, das stimmt schon. Und von der Größe her wahrscheinlich auch einfach nicht so einfach, da so eine kleine lokale Szene zu schaffen, wie, weiß ich nicht, keine Ahnung, eher in Kassel oder so, wo vielleicht auch die Anzahl der Leute dann überschaubar ist.
Ja, wo die Leute sich auch quasi automatisch über den Weg laufen. So, in Berlin ist das halt dann schon ein bisschen, wie gesagt, in den Bezirken so abgesteckt. Aber es ist halt der Nachteil von so einer Großstadt. Ne? Ich sehe das in New York jetzt ähnlich sein als Beispiel. So, ne? Wenn man jetzt über den Teich guckt, dass man sagt, so, da findet viel in der Bronx statt und die in Brooklyn haben davon gar keine Ahnung und andersrum. So, ne?
Mhm. Wenn man in Berlin sitzt, hat, wie er es schon beschrieben hat, natürlich auch Gangster-Rap eine ziemlich große Schippe draufgelegt und dafür gesorgt, dass Berlin in ganz Deutschland wahrgenommen wird. Jetzt müssen wir bei ihm ein bisschen abchecken, was dann eigentlich so seine Inspirationsquellen sind und also wofür steht er? Was ist sein textlicher Inhalt und was hört man, wenn man ihm zuhört?
Ob jetzt alle Texte von mir ausschließlich True Stories aus meinem Umfeld sind, kann ich jetzt nicht hundertprozentig bestätigen. Es gibt ja so Situationen, die man sieht und man spinnt sich eine Geschichte darüber aus oder überlegt sich, wie diese Person vielleicht lebt und was sie macht. Das ist ja dann nicht direkt aus meinem Umfeld, sondern das, was ich gesehen habe und wo ich halt denke, wie die Personen sind. Was ich auf jeden Fall nicht mache, ist, irgendwelche Geschichten über meine Person mir auszudenken oder über Personen aus meinem Umfeld, die ich wirklich kenne, und zu sagen, ja, ich kenne den und den und der hat das und das erlebt, das war richtig krass und der hat hier da Darmbruch gemacht und Darmbruch. Nee, so ist es nicht. Es ist nicht alles True Story, also 100% wahr. Es, wie gesagt, wie ich schon gesagt hatte, es sind Situationen, wo ich manchmal Geschichten in meinem Kopf entwickle, die es sicherlich auch so gibt. Sie sind ja nicht irgendwie komplett an den Haaren herbeigezogen.
Ja, nicht immer true, aber auch nicht zu viel Fiktion. Aber so ist das, denke ich mal, bei jedem Rapper. Ne? Man hat irgendwie so eine Idee und guckt so, wie schmückt man das aus, aber das ist ja auch völlig legitim, wenn man sagt so, ich will da irgendwie ein cooles Storyboard draus bauen. Ich glaube, das kriegt er ganz gut hin, dass er da nicht zu sehr an den Haaren herbeizieht. Und dann merkt man auch, wie ehrlich er trotzdem mit seinen Texten und mit, wie er das represented umgeht, wenn man so ein bisschen Tracks von ihm anhört.
Ich hab ihn auch weiterhin gefragt, woher seine Motivation nimmt, dann fürs Texte schreiben, ist auch mal ganz, ganz, ganz interessant. So, ne? Viele Leute fallen ja in so ein Loch und kommen nie wieder raus und wissen nicht, wie sie wieder einsteigen mit Texte schreiben und Themen und sowas. Das finde ich auch mal sehr, sehr spannend zu hören, wie da Leute an die Sache rangehen.
Ja, wir hören mal rein.
Die Motivation, einen Text zu schreiben und zu rappen, ist eigentlich der Moment, wo du schreibst und du denkst so, scheiße, mir fällt echt keine weitere Line ein. Und dann hast du so diesen einen krassen Moment, wo du dann die Line hast, die so unglaublich geil passt. Und wenn du dann fertig geschrieben hast und du gehst recorden und dann hast du deinen Song und dieser Moment, wo du deinen Song so zum ersten Mal hörst und denkst, yes, geil, also, und dann hörst du den irgendwie noch 30, 40, 50 Mal an, das ist schon ein richtig krasses Gefühl, was so auch krass motiviert. Es ist noch nicht mal das Feedback von den Leuten, sondern einfach das zu hören, was man selbst gemacht hat. Und das pusht eigentlich am meisten, immer wieder neue Texte zu schreiben. Und dazu kommt noch, wenn ich dann irgendwelche Beats bekomme von Homies und ich die höre und denke so, boah, das ist jetzt immer wieder ein Brett, und mir dann schon vorstellen kann, wie ein Song darauf, wie das komplett dann am Ende klingen mag, das motiviert mich dann auch schon krass und krass und krass.
Es ist schön zu sehen und schön zu hören, wie er da so quasi in dem Texteschreiben so eine Liebe und eine Passion gefunden hat und hoffentlich auch mit sehr viel Gewissenhaftigkeit und Engagement an die Sache rangeht.
Da geht man halt so auf, so, ne? Man geht so auf und merkt an dieses Handwerk quasi, was man da betreibt und dieses Ergebnis, was man hat. Und dann quasi, wo denn das Adrenalin, sag ich mal, reinschießt und sagt, geil, wenn ich das jetzt schon geschafft habe, dann mache ich noch mehr und immer weiter. Ne?
Ja, und irgendwo hat das einen Anfang. Und den haben wir bisher noch gar nicht abgefragt. Deswegen wird es mal Zeit, dass wir mal so ein bisschen herausfinden, warum er eigentlich, wie es Bass in der Frage so schön formuliert hat, warum wir eigentlich auf den Hip-Hop-Zug aufgesprungen ist.
Es gab bei mir nicht so diesen einen göttlichen Moment, wo ich gedacht habe, so, ey, Hip-Hop, das ist das Ding. Es ist irgendwie immer mehr in meinen Alltag reingekommen. Also es hat irgendwie damit angefangen, dass ein Freund von mir damals irgendwie meinte, so, ey, lass mal freestyle. Und ich so, hey, was ist denn das? So, und der meinte so, ja, meinte, ich habe hier so ein Beat und wir rappen jetzt drüber. Und dann haben wir das gemacht und das hat halt irgendwie richtig Spaß gemacht. Und dann haben wir das halt voll oft gemacht und wir hatten irgendwie nur drei Instrumentals, auf die wir dann irgendwie alle zwei Tage uns getroffen haben und drei Stunden drauf gerappt haben und das auf Tape aufgenommen haben sogar. Und das alles war so ein bisschen inspiriert. Es gab so eine Sendung früher auf Kiss FM, die hieß Die Eier des Tigers. Da haben halt Leute angerufen und haben gefreestylt und so sind wir da ein bisschen drauf gekommen. Und mit der Zeit hat sich das halt so ergeben, dass man dann immer mehr Leute kennengelernt hat, die auch die verschiedensten Elemente irgendwie ausgelebt haben von Hip-Hop. Und du hast dann plötzlich so einen riesen Freundeskreis gehabt, wo halt alle irgendwie aktiv waren. Und das war sehr besonders irgendwie, dass jeder hat irgendwas gemacht und es gab keine Competition wirklich, sondern es war alles sehr gemeinschaftlich. Und das war dann irgendwie so, dass ich mich in dieser Szene sehr wohl gefühlt habe und halt auch dabei geblieben bin.
Sag mal, Bass, ist approved damit oder?
Auf jeden Fall. Ich finde es ja witzig, dass man sich da irgendwie so rein, dass es sich so reingeschlichen hat. Ich glaube, das hat jeder anders erlebt. So, ich weiß nicht, ob es ein göttlicher Moment bei mir war. Es war schon irgendwie so ein Schlüsselmoment gab's, hat jeder da seine Schlüsselmomente. Oder ob das nun mehr mit Fresse, direkt in die Fresse oder ob sich so reingeschlichen hat. Aber auf jeden Fall schöner Hintergrund, wie ihr da so reingefunden habt in die Hip-Hop-Kultur.
Ja, so oder so, ehrlicherweise. Denn also bei mir war es ein Tape, das ich in den, ich glaube Ende der 80er in die Hände gekriegt habe, das mich umgehauen hat. Bei ihm war es dann vielleicht auch der Wahnsinn, dass ein Kollege einfach sagt, hey, lass mal auf den Beat rappen und jetzt hier.
Das ist so ein bisschen auch diese Naivität, ne? Also ich finde es immer spannend, wenn man merkt, dass vieles so auf dieser klassischen Naivität beruht, so, ne? Wenn du sagst, so, komm, lass mal rappen, lass mal freestylen, was ist denn das? So, ne? Wir als alte Hasen denken so, boah, ey, das muss man doch wissen. Aber nein, wenn man damit noch nie in Berührung war, dann weiß man es halt nicht, so, ne?
Wir haben jetzt genug gequatscht, wir lassen mal ein bisschen Musik sprechen. Und die erste Frage, die ich euch dazu stellen würde, packt man eigentlich zu einem Backfisch, packt man eine Remoulade oder Mayo?
auf jeden Fall hat man den Selfie-Stick dabei.
Ja, genau. Mayo Mann und Backfisch-Boy, Selfie-Stick. Komm aus Münster, Song ist von 2020 und wir hören da jetzt ein bisschen rein und dann geht's hier gleich weiter bei Talking with the B-Bass. Ich hätte ihn übrigens Remoulade-Mann genannt, aber das ist ein anderes Thema. Moderation übernimmt
Boogie Down Bass. Boogie Down Bass. Das war Mario Mann und Backfish Boy. Ich glaube, das Album, ich muss lügen, Fritten, Fett und Freunde, das passt auch wieder so. Aber wir sind...
Ey, ich krieg Hunger, Alter.
einmal Backfish, bitte.
Ja, genau.
Eine Portion Backfisch.
Aber mit Remoulade, nicht mit Mayo.
Wir sind zurück bei Mackie Burley Nuts, der sich bei uns oder in unserer Sendung, in meiner Sendung, represented. Und ich habe ihn gefragt, wie sehr ihn die Hip-Hop-Elemente allgemein catchen und wie sehr er da einen Bezug zu aufgebaut hat oder immer einen Bezug zu hat. Das ist ja auch immer sehr, sehr nützlich und sehr hilfreich für mich, so die Leute so ein bisschen einzuschätzen.
Ja, vor allen Dingen ehrlicherweise, wenn man selber erst Anfang der 2000er und so ein bisschen so quasi sich als Startpunkt dafür nimmt, wird es jetzt umso spannender zu hören, was er dazu sagt.
Hip-Hop inspiriert mich und catcht mich eigentlich täglich. Ich halte immer Ausschau nach neuen Graffitis und nach neuen Tags. Ich finde DJing unglaublich spannend. Einer meiner guten Homies, DJ Robert Smith, ist ja DMC-Champ und der hält mich da auch immer auf dem Laufenden und er zeigt mir auch immer wieder neue Cuts. Das begeistert mich unglaublich. Was ich auch sehr spannend finde, ist so Producing und Samples-Diggen. Das ist auch ein Themengebiet, was ich sehr spannend finde, wo ich eher wenig Berührungspunkte habe, ist Breakdancen. Wenn es stattfindet, finde ich es toll, aber da habe ich echt wenig Ahnung von. Ja, und klar, Rappen, MCing finde ich spannend, gute Lyrics finde ich spannend, gute Freestyle-MCs finde ich sehr spannend, wo ich mir manchmal wünsche, ich hätte die gleichen Skills wie der ein oder andere bekannte Freestyle-Rapper. Ja, ich bin da auf jeden Fall sehr involviert in diesem ganzen großen Kosmos.
Ja, also das ist schön zu sehen und schön zu hören, dass er auch offensichtlich das gleiche Blut in sich hat, was unser Chefredakteur hier hat.
Geht ja auch eine Menge ab, ne? Geht ja auch eine Menge ab in Berlin.
Ja, denk genau.
Mal, auch unter dem Radar für die Stadt, denke ich mal, da wird es schon einiges geben. So. Auch wenn viele meckern, ja, in so einer großen Stadt müsste wesentlich mehr abgehen, aber ich glaube, es ist schon eine Menge los.
Eine der entscheidenden Fragen, um hier noch ein bisschen Boogie Down Bass, das Boogie Down Bass Improvement durchzuspielen, ist ja die Frage, ob das wie eine Jacke abgelegt werden kann oder ob er Hip-Hop durch und durch ist. Und jetzt kommt es drauf an, Mackie, wenn du das jetzt hörst, das ist der Moment, an dem du jetzt dir das offizielle Boogie Down Bass Gütesiegel erarbeiten kannst.
Auf jeden
Fall. Wir hören genau zu.
Hip-Hop ist ein fester Bestandteil meines Lebens und da bin ich auch froh drum, dass ich tatsächlich täglich mich mit Hip-Hop auch beruflich befassen kann. Das sehe ich schon als Privileg und vielleicht habe ich da auch ein bisschen Glück gehabt. Es hat jetzt nichts mit meiner Musik zu tun, aber ich beschäftige mich beruflich auch noch mit Musik zum Glück. Ob ich es ablegen kann wie eine Jacke, weiß ich nicht. Ich muss es ja glücklicherweise nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass ich, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich irgendeinen Termin bei der Bank hätte oder sowas und irgendwas brauche, da kann ich mich, ich sag mal so, verkleiden und das mal auch ablegen. Aber wie gesagt, ich muss nicht. Ich kann das leben, wie ich bin. Und das ist halt cool.
Ey, wisst ihr, was daran lustig ist, was er gesagt hat? Also, das war sich selber nicht so wichtig, aber ablegen kann. Ich ziehe gerade knallhart durch, dass ich dank dessen, was ich mir über die Jahre vielleicht auch aufgebaut habe, nur noch in Jogginghose unterwegs bin. Und ich war original, ich hab wegen einer Firmengründung und einem Bankwechsel und so, hatte ich einen Termin bei der Bank, Erstgespräch. Und da habe ich meine Geschichte quasi erzählt und so. Und ich bin halt original im Trainingsanzug da aufgelaufen. Und hatte halt auch original gedacht, nee, Dicker, warum soll ich jetzt anfangen, hier einen auf zu machen? Nee. Und es war das Beste, was ich machen konnte, weil es war 100% das Gespräch.
Ja, aber warum soll man, also bestimmte Sachen, wenn man sich selbst repräsentiert und sich selbst treu bleibt, warum muss man irgendwie sich verstellen müssen? So, ne? Ich habe auch mal, wenn ich eingeladen bin über die Jahre mal zu einer Hochzeit oder so, dann wissen die Leute immer so, okay, Bass kommt nicht im Anzug. So, ne?
Er kommt in Tube Socks.
Aber warte, Bass, du hast dir einmal einen Anzug von mir gegeben.
Genau, einmal,
war das nicht
aber
so?
Da hatte ich dann irgendwie komischen bunten Sneaker an oder so. Das war auch
ah,
mal wirklich.
Ich finde schon.
Weil oder bei der Hochzeit von meinem Bruder, da habe ich gesagt, ich komme auch im Anzug und da hatte ich so einen silberglänzenden Jeansanzug an. Das war dann auch sehr interessant.
Aber da muss ich so ein bisschen eingrätschen, weil ich finde, da geht es schon darum, dass es nicht der eigene Event ist, sondern der von dritten Personen. Und da muss man immer ein bisschen Respekt davor haben, wie die sich quasi ihre Party wünschen. Wenn es kein Problem ist, dass Boogie Down Bass in einem silberfarbenen Jeans One Piece
fast nicht.
mit Neonschuhen da auftaucht, go for it. Wenn es deine eigene expressionistische Ader ist, die dazu führt, dass du sagst, nein, ich muss jetzt mit Pfauenfedern im Haar hier durch die Gegend laufen. Mir egal, was ihr anderen denkt, dann ist es ein bisschen egoistisch. Und nicht
ich glaube, auf jeden Fall schön zu hören, dass Mackie sagt, so, ich lebe das Ding, das ist halt meine Kultur, ich muss mich nicht verstellen irgendwie und wenn es irgendwo doch sein muss, dann geht man den Schritt. Ne? Dann geht man den Schritt und guckt, dass man gesellschaftskonform ist und legt dann irgendwie den Hip-Hop abends, irgendwie macht die Tür zu 18 Uhr zu Hause, ich lege jetzt den Hip-Hop beiseite. Das ist ja bei ihm zum Glück nicht so, wie es vielleicht bei dem einen oder anderen so ist, weil sie das wirklich nur als Geschäftsmodell sehen.
Er ist Rapper, damit ist ja auch die Frage, ob er vielleicht die Begrifflichkeiten zwischen Rapper und MC ihm bewusst sind und ob er sich der Verantwortung dessen bewusst ist, was er da macht. Und wir setzen gleich die nächste Frage noch mit dran, inwiefern er altersbedingt irgendwann fast 30 ist und damit zu alt für Hip-Hop oder auch nicht. Wir finden es jetzt raus.
Rap ist für mich Sprachrohr, Anti-Haltung und Entertainment. Da macht es natürlich der Mix aus. Guten Verhältnis, finde ich, hat man einen guten Track. Nur Ego-Trip, weiß ich nicht, ist dann auch irgendwann langweilig, kann mal auf einen Track, auf Tracklänge lustig sein, aber irgendwann fehlt da auch die Substanz. Ob jetzt ein MC ein Rapper mit Verantwortung ist, kann ich nicht sagen. Was ist denn ein Rapper ohne Verantwortung, ist dann kein MC? Schwierig zu sagen. Ich persönlich, für meinen Teil, sehe schon da eine Verantwortung drinne, dem gesprochenen Wort gegenüber dem Hörer. Es ist halt heutzutage surreal zu denken, dass Teenager deine Songs nicht hören können und man das halt nur auf den Staat schiebt und die Eltern und man sagt, ja, aber die sollen sich drum kümmern, dass sie das nicht hören. Das ist so ein bisschen so eine Befreiung von einer Verantwortung, weil man da selbst keinen Bock drauf hat. Das finde ich tatsächlich selbst ein bisschen schwach. Da kann man, auch wenn man das in den Tracks so machen mag, kann man dann, es gibt ja heutzutage alle möglichen Wege über Social Media dann zu sagen, den Kids da draußen zu sagen, so, ey, das war alles nur Entertainment, nimmt es nicht alles für bare Münze, was ich sage, passiert ja wohl dann auch nicht. Von daher finde ich schon, man hat eine Verantwortung, wie die jeder wahrnimmt. Ja, wer bin ich, um zu sagen, dass das jeder tun sollte? Ich versuche es für meinen Teil zu wahren im Sinne der Kids. Ich bringe nichts für den Index.
Ja, wichtig. Kids, das ist unsere Zukunft. Deswegen sollten Rapper die Verantwortung nicht von sich schieben und auf den Staat schieben. Aber Mackie, eine Frage. Bist du zu alt für Hip-Hop oder Rap?
Nein.
Klar.
Sehr schön.
Und aussagekräftig.
Hey, erstmal Shoutout an Dan, genau dafür. Weil eigentlich hatte ich die Frage ja schon mit in die andere mit rein moderiert, damit wir das irgendwie hinkriegen. Aber allein für den Effekt, den ihr beiden jetzt hier aufgebaut habt, viel Liebe. Das war sehr großartig. Ich möchte ein bisschen noch durch die letzten Fragen von ihm durchgehen, damit wir auch nicht so viel Zeit verlieren und auch dem zweiten Gast noch ein bisschen Raum geben. Deswegen, zu den Raps gehören Beats und jetzt geht's darum, wie er sie pickt.
Kennst du das Gefühl, wenn du ein Beat hörst und du verziehst so ein bisschen dein Gesicht und machst so und dein Kopf fängt so an zu nicken und dein Gesicht verzieht sich und die Mundwinkel gehen so nach unten und du bist so, damn, yes, das ist ein krasser Beat. So, danach picke ich meine Beats und ich habe jetzt nicht so Kriterien, so er muss das und das haben oder bloß keine 808 und bitte keine Synthes. Nee, es muss dieses Gefühl sein, dass du hörst den Beat und denkst so, yes, also das groovt und du bist automatisch am Mitgrooven. Dann ist es für mich ein cooler Beat, für mich ein cooler Beat. Und danach picke ich die einfach. Mehr Kriterien habe ich da überhaupt nicht.
Ich glaube, das kennt jeder, ne? Das kennt jeder, dass er irgendwie was hört, einen Rap hört oder einen Beat hört und da so, irgendwie so die Gestik im Gesicht, die sagt eine Menge aus. Ob es einem gefällt oder nicht, egal in welcher Situation. Ob das nun Klamotten sind, ob das Autos sind, ob das Beats sind, ob das Rap sind. So, ne? Es muss halt so ein bestimmtes Gefühl da sein. Und er ist ja ein klassischer Boom-Bap-Dude, sonst wäre Mackie nicht bei uns in der Sendung oder in meiner Sendung.
Ja.
Aber ich habe ihn auch gefragt, was so Trap, Autotune, so die ganzen Mainstream-Kram, die ganze zeitgeistige Sache, ob das was für ihn wäre oder was in seinen Augen dagegen spricht, es zu machen. Freut euch.
Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, auf einem Trap-Beat zu rappen und dann in der Hook irgendwie Autotunes zu nutzen. Es ist einfach nicht mein Stil, ich höre es einfach nicht gerne. Was jetzt aber nicht bedeutet, dass die Leute, die diese Musik machen, dass ich die jetzt scheiße finde. Es soll halt einfach jeder machen, was er mag, worauf er gerade Bock hat, was er selbst gern hört. Ich fange jetzt ja auch nicht an, irgendwie Schlagermucke zu machen, nur weil sich das gut verkauft. Von daher bleibe ich eher bei meinem Sound, den ich mag. Und lass die Leute, die Trap machen, einfach Trap machen und ich mache meinen Boom-Bap-Sound fertig aus. Es gibt ja da draußen genug Leute, die diesen Sound ja auch feiern und die wollen ja auch neuen Stuff hören.
Fertig aus. Schönen Dank für die ganzen Ausführungen. Hat sehr viel Spaß gemacht, auch zuzuhören. Vor allem habt ihr jetzt ein klein bisschen mehr Eindruck davon, wer er ist. Und am Ende, fertig aus, muss die Mucke sprechen. Und deshalb, fertig aus, muss Dan jetzt loslegen und fertig aus den Song spielen. Blockmärchen.
Genau, von 2020.
Ich freue mich drauf. Und dann geht's hier gleich weiter mit der zweiten Hälfte von Talking with the B-Bass. Der Typ da mit der Kappe. Also der andere. Der noch der andere. Bis gleich. Es geht wieder los. Wir sind da. Talking with the B-Bass und die zweite Hälfte. Und es ist vor allen Dingen zeitlich ein bisschen ein Problem, dass wir hier schon wieder zu lange quatschen. Echt, es ist ey. Leider das Schöne an diesem Format, dass wir zu viel quatschen und ich dann immer Sorge habe, dass wir die Zeit verlieren. Lass uns mal bitte die Playlist in der zweiten Hälfte nochmal kurz durchgehen. Mir fällt natürlich auf, ein Name, über den ich mich sehr freue, Ono, ist wieder da. Ja, das ist krass. So, ich habe auch ein Tape davon geschickt bekommen, also so ein Snippet-Ding. Der plant, da was rauszubringen. Du hast einen Song davon
genommen. Genau, ich habe einen Song von ihm, Weil es dich gibt, featuring Roger aus München, Blumentopf Roger. Roger hat auch das Artwork gemacht von diesem Mixtape und so. Da hängen die, und Len Beam aus München, der Producer. Ja, haben ganz, ganz cooles Ding. Ich habe mir das Mixtape auch reingezogen. Ganz, ganz runde Sache. Und das
ja, geil. Wir haben noch Klaus Brandenburg, den habe ich glaube ich noch nie gehört, wegen sehr geilen Namen.
Boah, ich habe schon ein bisschen mit ihm geschrieben. Ja, es tut mir leid, Klaus. Er hat mir geschrieben, zu welcher alten Oldschool-Formation aus München er gehörte, was war gar nicht so unbekannt.
Ja, und dann entschuldige ich mich jetzt wieder für Unwissenheit an dieser Stelle. Schöne Grüße. Aber wen hast du noch? Gib mir noch mal kurz ein bisschen einen Kurzüberblick, wer dabei gewesen ist, bevor wir dann zum zweiten Gast kommen. Ja, Mo Zech,
auf jeden Fall aus Münster, aus Bremen, Entschuldigung. Auch, das ist ein Album über Kommune 2, so ein Independent-Label. Aber und die Bremer sind ja eh alle ein bisschen miteinander verbandelt. Da sind auch Featurings von Bartmann, Warpath, Repeat 23, alles am Apparat, Kommune 2, coole Sache. Bremen hält die Fahne hoch, nicht nur wie für Nico Bremen Fußball kein rotes Tuch ist, sondern ein grünes Tuch, ist der Rap genau. In Bremen auch ganz oben. Ganz oben, was den Underground angeht.
Perfekt. Das alleine ist auch schon ein Grund, warum ich sehr viel Liebe dafür habe, dass da was passiert und damit auch Bremen auf der Karte ist, wie ich es persönlich sehr gerne mag. Von Bremen geht es mit der Autobahn A1, dann sind wir weiter Richtung Münster. Und wenn man noch weiter fährt, geht es nach Köln und dann landet man irgendwann bei Rask. gib kurz einen Eindruck, warum ist er hier? Warum ist er dein Thema?
Rask hat mich ein bisschen überzeugt, weil er sehr ehrliche Texte macht, er sehr ehrliche Musik macht. Das fand ich ganz cool. Er ist auch schon ein bisschen älteres Kaliber, das heißt Baujahr 79, ne? Also auch schon ein paar Jahre, ein paar Hip-Hop-Jahre auf dem Buckel und versucht dann nicht irgendwie den Mainstream-Clown zu machen, sondern redet. Ich hab so ein Wort benutzt, Seelenstriptease. Blätterwald war sein letzter Release, sein Album. Das hat schon sehr viel von ihm gezeigt. Er hat wirklich von innen nach außen ein bisschen sich geöffnet. Das finde ich immer sehr spannend, wie ehrlich und das rüberkommt und wie man das aufnimmt. Und das war für mich Grund genug, ihn zu fragen, ob er nicht Bock hat, sich in meiner Sendung zu representen.
Ja, total, total schön. Sein Umfeld ist 360 Grad Records.
Ja, die kennt er schon lange. Wie er uns noch erzählen wird. Und
ja, ja, dann lass uns doch reinhören.
Warum sollen wir was erzählen? Genau, wenn er das selber machen könnte. Ne? Wie gesagt, wir haben ihn ja gefragt, was zu der Zusammenarbeit mit 360 Grad, wie das zustande kam, weil das Label ja an sich die klassische Hip-Hop-Family-Vibe darstellt. Ja, lass uns doch einfach reinhören, wie so ein bisschen seine ersten Schritte mit dem Label und seinen Releases zustande gekommen sind.
Eine lange Antwort, aber sie ist es wert. Deswegen, Dan, leg los.
Ja, die Verbindung zu 360 Grad steht schon seit Ewigkeiten. Ende der 90er war ich Teil des Bermuda Rimex. Das war ein Hip-Hop-Kollektiv mit DJs, MCs, Writern und B-Boys aus dem Nordwesten Deutschlands. Und wir haben zu der Zeit viele Shows gespielt, auf Jams gefreestylt, Jams unsicher gemacht, Party gefeiert. Und da haben sich die Wege mit den Heidelbergern auch häufiger gekreuzt. Und so habe ich dann eines Tages Torch und Tony kennengelernt. Und über die Jahrzehnte ist die Verbindung nach Heidelberg immer stärker gewachsen, weil da ja auch in ich sag mal, dunklen Hip-Hop-Zeiten dieser ursprüngliche familiäre Hip-Hop-Vibe weiter kultiviert wurde. Und so bin ich dann auch regelmäßig nach Heidelberg zu den ganzen Jams gefahren, die Torch organisiert hat, weil es auch immer so Familientreffen waren, wo Leute aus ganz Deutschland zusammengekommen sind und Hip-Hop zelebriert haben. Und ja, so war eigentlich die Verbindung. Und ein ganz wichtiger Anknüpfungspunkt auf jeden Fall die 360 Grad DJs Step und Soundtracks. Shoutouts an die Jungs, die wie ich auch lange Zeit in Köln waren und wir dort viel abgehangen haben, zusammen Musik geschraubt haben und Sachen vorgespielt haben. Und so ist das Ganze dann passiert, als ich dann musikalisch wieder etwas aktiver wurde und dann 2018 mit meiner Morgentau 7-Inch an den Start gehen wollte, habe ich Torch einfach mal darauf angesprochen, ihn gefragt, ob er sich vorstellen könnte, dass man das ganze Ding zusammen rausbringt. Und ja, er hat Ja gesagt, fand das Ding cool und ja, so sind wir dann gestartet und haben jetzt mit Blätterwald nachgelegt.
Also einfach ist das. Torch wird einfach gefragt, wir kennen uns schon lange, hast du Bock, mein Ding zu releasen? Und 360 Grad sagt ja. Aber
Real Recognize Real heißt das.
Aus. Aber es geht noch ein bisschen um harter Kern, um die kleine Community, hat uns noch ein bisschen was zu sagen. Ich denke mal, Dan, wir quatschen gar nicht lang und Dan haut direkt den nächsten rein.
Ja. Und ja, wichtig dazu zu ergänzen vielleicht noch, ja, auch wenn Hip-Hop in Deutschland mittlerweile eine riesige Industrie geworden ist, in der es hauptsächlich um Umsatz geht, gibt es immer noch so einen harten Kern, der sich diesem ursprünglichen Hip-Hop-Spirit noch verpflichtet fühlt. Und ja, man kennt sich in den Kreisen. Das ist tatsächlich so, die Leute sind auch durch Facebook und Instagram und was weiß ich, alle über drei Ecken miteinander verbunden. Und es ist dann doch ein relativ kleiner Zirkel, wo man, gerade weil man einen ähnlichen Vibe hat oder eine ähnliche Schiene fährt, sich schon auch kennt.
Nico, du hast es schon gesagt, Real Recognize Real. So, ich denke mal, es die kleinen Szenen und der harte Kern ist ja nicht gerade so klein, es ist schon eine Menge, aber schon städtebezogen, irgendwie man findet sich halt so. Ne? Es ist nicht unbedingt leicht, finde ich, da irgendwo einen Zutritt zu bekommen bei vielen Sachen, auch nicht, wenn es wie so ein Geheimzirkel ist, aber man muss schon gucken und man Bock drauf haben. Ne? Man merkt ja auch, die Leute merken, wie sehr die anderen, wo man connecten will, ob das passt. Ne?
Ich habe da sogar eine gewisse Theorie dahinter, dass also quasi alle, die so gevibed sind aus einer bestimmten Generation und selbst wenn sie vielleicht ein paar Jahre jünger sind, da aber natürlich mit Heidelberg und 360 Grad irgendwie wie so einen Fixpunkt haben, an dem du dich auch festhalten kannst, weil du genauso aus dem gleichen Holz geschnitzt bist. Und das ist ein bisschen dieses Real Recognize Real. Ob dann der 20-Jährige, der vielleicht auf dem gleichen Sound unterwegs ist, deswegen Heidelberg-Connection aufbaut, weiß man manchmal gar nicht. Vielleicht ist die auch gar nicht nötig. Aber sobald du quasi damit erzogen wurdest, mit dem, was in Heidelberg passiert, dann ist automatisch die Connection da. Und ich glaube, deswegen ist das doch schon ein bisschen wie so ein Inner Circle. Aber macht es auch spannend und schön zu sehen, weil es flächendeckend connected ist, weit unter dem Radar, der im Moment quasi in allem
medialen passiert. Und natürlich auch nicht bestimmt irgendwie so in so einem so generationsübergreifend, sage ich mal, das ist immer ganz wichtig so, ne? Also, dass man sehr open-minded ist. Man sagt ja mal nicht, dass die alten Hasen sagen, ey, an uns kommt keiner ran, bla bla bla. Das ist ja gerade das Spannende, wenn man merkt, da sind 17, 18, 19-Jährige, die sagen, ey, geil, ich spüre diesen Vibe, so wie wir ja auch mit 16, 15, 16, 17 diesen Vibe gespürt haben und versucht haben, mit den Älteren zu connecten, so, ne?
Lass uns weiter reingehen. Er hat noch ein bisschen was zu erzählen, damit wir das alles unterkriegen. Ich würde sagen, einen können wir auf jeden Fall noch unterbringen. Sag mal, was hat er noch?
Ja, Blätterwald ist sein Album, sein letztes Album. Ich hatte das schon angedeutet. Es ist wie ein Seelenstriptease. Und ich habe ihn gefragt, wo er sich wohler fühlt, wenn er Raps macht, ob er da besser runtersprudeln, besser aus sich herauskommen kann oder wenn er so in einem normalen Gespräch ist mit Leuten. Auch immer sehr spannend, ob Leute Rap dazu benutzen, besser aus sich herauszukommen. Da hören wir jetzt rein, ja.
Wir hören rein.
Ja, da hast du schon recht. Blätterwald ist definitiv ein kleiner Seelenstriptease. Was deine Frage angeht, wo es sich für mich besser anfühlt, meine Message rauszuhauen, da mache ich ehrlich gesagt gar keinen Unterschied. Ich bin ein offener Mensch, der sich meistens gut ausdrücken kann. Und insofern bin ich eigentlich in jeder Situation cool damit, meinen Mitmenschen meine Ansichten oder Messages mitzuteilen. Auf das Rap-Ding bezogen, mich hat es immer fasziniert, wenn Künstler sich auf ihren Alben geöffnet haben und mich als Hörer in ihre Gedankenwelt mitgenommen haben und mich daran teilhaben ließen. Und bei manchen Platten gibt es einfach Zeilen, die mich damals so unglaublich berührt haben, dass ich mich heute noch daran erinnere, als wäre es gestern gewesen. Und auch wenn das Format Album heutzutage nicht mehr den Stellenwert genießt wie damals, für mich war es seit frühester Jugend mein Traum, etwas auf Vinyl zu veröffentlichen, was dadurch auch dauerhaft Bestand hat und damit meine Geschichte bzw. meine Gedankenwelt für die Nachwelt zu erhalten. Das war ein ganz großer Traum. Und als ich jetzt die Möglichkeit hatte, das Album in dieser Form zu realisieren, war mir von vornherein klar, dass ich da auch sehr tief reingehe und meine Ängste, Zweifel, Träume auch in dieses Werk mit reinpacke.
Auf jeden Fall sehr mutig. So, ne? Also man muss erstmal den Mut so aufbringen, zu sagen, mit meinen Rap-Songs öffne ich mich so komplett der Gesellschaft oder den Zuhörern. Schafft nicht oder kann nicht jeder.
Ja, macht am Ende dann aber auch so den Künstler aus dahinter, finde ich. Und ich muss auch sagen, bisher, wenn ich zuhöre, kriege ich schon Bock, mir die Sachen noch mal ein bisschen mehr anzuhören. So, vielleicht liegt es auch ein bisschen an der Generation, der gleichen Generation und so, aber tauchen wir noch mal ein bisschen ein. Was hat er noch zu erzählen?
Ja, was ich aber noch sagen wollte, wir hören ja die ganze Zeit auch im Hintergrund ein paar Instrumentals.
Ja.
Das gerät immer so, Instrumentals geraten immer so in Vergessenheit. Aber ihr hört Jonas und Sascha, a.k.a. Birdie Sun Jazz, Hängeloop Bars aus Karlsruhe. Die Hängeloop Bars EP läuft im Hintergrund mit ein paar Songs, Instrumentals vertreten. Gruß geht raus nach Karlsruhe. Aber wir machen weiter mit Rask. Ich habe ihn gefragt, sein Tag bzw. sein Logo besteht aus einem klassischen Graffiti-Tag und wie er verwurzelt ist mit der Hip-Hop-Kultur und wie er das so sieht momentan und was ihn da auch catcht, so wie ich es bei Mackie auch gefragt hatte. Lass uns reinhören.
Ja, ich bin gespannt.
Ich bin definitiv sehr tief in der klassischen Hip-Hop-Kultur verwurzelt. Ich bin ja schon seit Anfang der 90er aktiv, seit Mitte der 90er auch dann auf Jams und Konzerten unterwegs gewesen und bin noch mit dieser ganzen Jam-Kultur groß geworden und somit auch mit allen Hip-Hop-Elementen in Kontakt gekommen. Und das hat mich halt sehr geprägt, diese Zeit und dieser kreative Mikrokosmos. Und ich liebe das auch immer noch sehr. Also ich mag es, Graffiti mir anzuschauen. Ich sehe es gerne, wenn B-Boys und B-Girls tanzen. Und ich finde es auch sehr schade, dass dieser Zusammenhalt über die Jahre immer weiter auseinandergedriftet ist und heute nur noch in kleinen Nischen stattfindet, zum Beispiel bei den 360-Grad-Jams in Heidelberg, die dort jedes Jahr von Torch organisiert werden. Auch wenn ich jetzt selbst nie der große Writer war und irgendwie gebombt habe, fand ich das schon immer sehr cool und war früher auch eine ganze Weile viel mit Writern unterwegs. Und natürlich hat mich das geprägt, weil das der Background ist, aus dem ich komme. Und deswegen repräsentiere ich auch heutzutage noch diese klassischen Hip-Hop-Elemente.
Es ist immer schön zu hören, dass auch da die klassischen Hip-Hop-Elemente immer noch hochgehalten werden. Es ist auch die Brücke, warum ich verstehe, dass die Jungs, die so wichtig sind, Bass. Jetzt ist die Frage, was ihm wichtiger ist, der Beat oder der Rap und vor allen Dingen, womit er zufriedener ist. Also was ein schnelleres Gefühl des Zufriedenheit, also der Zufriedenheit darlegt. Das finden wir jetzt schnell raus.
Das ist eine gemeine Frage. Grundsätzlich denke ich, dass ich bei Beats etwas schneller zum Ergebnis komme, zumindest was das erste Grundgerüst, den ersten Loop angeht. Erst wenn es dann ans Ausproduzieren und Arrangieren geht, wird es interessant und mein Perfektionswahn schlägt voll durch. Das äußert sich bei mir dann durch ständiges Austauschen von Drum-Sounds oder Optimieren von Hi-Hat-Patterns stundenlang, so ganz nach dem Motto, in der Bridge nach dem dritten Refrain muss die fünfte Hi-Hat doch nur mit halber Schlagstärke kommen oder auch nicht. Das ist dann so ein ewiges Vor und Zurück und manchmal fällt es dann doch schwer, den richtigen Zeitpunkt zum Absprung zu finden. Und beim Texten ist es ganz ähnlich. Hier bin ich teils noch verkopfter unterwegs. Auf Blätterwald habe ich bei mehreren Songs wirklich extrem viel umgeschrieben, weil ich die ursprünglichen Zeilen nicht mehr passend zum restlichen Standard des Albums fand. Und da gibt es ein paar Songs, wo wirklich nur wenige Zeilen aus der ersten Version noch im finalen Stück enthalten sind. Andere Songs wiederum sind nahezu unverändert aufs Album gekommen.
Das Wichtigste, man verrennt sich nicht in seinem eigenen Perfektionswahn, sage ich immer.
Ja. Das ist ein hartes Problem mit Sicherheit, ne? Aber naja.
Aber ich habe ihn noch gefragt, sein persönliches Rezept gegen den Stress, beziehungsweise auch, wie ich so gerne mal frage bei den Leuten, was stresst ihn heutzutage so? Was fuckt ihn ab? Auch mal sehr interessant, da verschiedene Meinungen mal zu hören.
Ja, kann ich mir vorstellen, Bass. Und mal sehen, was er sagt.
Ja, es gibt eigentlich ziemlich viel, was mich in Bezug auf Hip-Hop stresst. Auch wenn ich Hip-Hop immer wieder als Flucht nehme, um aus dem Alltag mich rauszuziehen. Aber ja, Hip-Hop ist groß geworden und da gibt's schon einiges, was mich stört und nervt. Das ist einmal eine Szene, die sich selbst limitiert, Möglichkeiten für Kreativität, für positive Beeinflussung von Menschen nicht nutzt. Was mich extrem stresst, ist, unter diesem Dach Hip-Hop mit Leuten in einen Topf geworfen zu werden, mit denen mich im Grunde genommen nichts mehr verbindet. Das, außer vielleicht der Name Hip-Hop und dass es mal gemeinsame Roots hatte, aber ich will eigentlich nichts zu tun haben mit 40-jährigen Männern, die sich benehmen wie 15-jährige Teenager, um vor ihren 12-jährigen Fans den Larry zu markieren. Das ist lächerlich und zeugt für mich eigentlich von Hängengebliebenheit und ja, muss ich nichts mit zu tun haben. Und was mich auch stresst, ist eine gewisse Mutlosigkeit in Bezug auf Themen und Inhalte, egal ob jetzt bei Boom Bap oder Trap oder was auch immer. Ständig werden nur dieselben Formeln und Phrasen wiederholt und Künstler nutzen einfach nicht das Potenzial, eine eigene Identität, eine eigene Sprache, eine eigene Story zu entwickeln. Und das langweilt mich extrem, weil ich es gefühlt schon alles 10-mal in Geiler gehört habe.
Ich finde ganz interessant, Jungs, dass er auf der einen Seite natürlich zu erwarten harte Kritik an der aktuellen Mainstream-Hip-Hop-Szene übt, aber den Boom-Bap nicht ausnimmt. Es geht ihm im Kern schon darum, dass insgesamt zu wenig Aussage ist. Und das finde ich einen sehr interessanten Gedanken, den wir auf jeden Fall bei Love and Hate mal ausstarten
müssen. Ja, auch das halt,
aber damit
dass am eben Ende auch Themen eines 40-, 50-Jährigen, wie wir auch gleich noch zu hören werden, was anderes sind, als jetzt irgendwie 15-jährige Kids zu bespaßen. So, ne? Dass das irgendwie nicht zusammenpasst von den Generationen. So, ne?
Ja, genau das. Aber wie gesagt, das ist ein großes Thema. Das wird jetzt zu viel. Ich möchte jetzt aber, damit wir auch noch eine Minute Musik spielen können, jetzt am Ende noch mal schnell den letzten Part von ihm hören, denn er hat noch mehr zu sagen. Und da hören wir jetzt rein.
Außerdem ist doch so, wir haben mittlerweile 4 Generationen Hip-Hop-Heads in Deutschland. Von, sagen wir mal, 10 bis 60 aufwärts. Und trotzdem gilt Hip-Hop hier immer noch als Jugendkultur und mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn die Themen und Inhalte auch entsprechend mit der Kultur und mit den Leuten weiter wachsen und dass Leute mal aus der Realität eines 50-jährigen MCs erzählen und nicht irgendwelchen 20-jährigen Typen, die dann Markennamen, Drogen, Cocktails und sonstige Statussymbole sind befreit aneinander rein. Das ist wirklich super langweilig. Nervt. Ein Punkt, der mich auch noch extrem stresst, ist die fehlende Fähigkeit der Hip-Hop-Szene bzw. Teilen davon, sich mit eigenen Problemen, Unzulänglichkeiten auseinanderzusetzen. Stichwort Frauenfeindlichkeit, Stichwort Homophobie, Stichwort Antisemitismus. Solche Kritik kommt dann meist von außen. Aber statt dass dann mal jemand sagt, ja, stimmt ja, das ist doch scheiße und mit dem Finger auf so einen Mist zeigt und sagt, hey, auf sowas haben wir keinen Bock, das ist nicht Teil von Hip-Hop, findet dann immer diese reflexhafte Abwehrhaltung statt. Auch wenn eigentlich eine kritische Szene, interne Auseinandersetzung viel angebrachter wäre. Und diese Wagenburg-Mentalität nervt mich extrem.
Ich nehme da am meisten raus, dass diese Außendarstellung oder diese Außenwirkung für Hip-Hop, so dieses Jugendkultur, das hat mich auch schon immer gestört. Immer so älter ich wurde, dachte ich so, ey, das ist nicht nur was für Jugendliche. Ne? Das ist, und man wird immer als älterer Hip-Hopper, wird man immer belächelt. Bist du nicht mal endlich zu alt dafür? Und da hat das richtig auf den Punkt gebracht. Hip-Hop ist Grenzen überschreiten, Alters überschreiten, aber wir müssen uns dann eben auch themenmäßig anpassen. Ne?
Ja, ich muss Base ab hier schnell bremsen, sonst muss mir eine extra Stunde einlegen und genau darüber reden. Aber ja, da war sehr viel spannende Sachen drin und ich glaube, das ist nur ein Grund mehr, ihm mal zuzuhören. Also geht Brask ein bisschen mehr Ohr, hört euch das Album an, ich glaube, da ist sehr viel Spannendes drin. Und wer jetzt noch nicht überzeugt ist, der hat jetzt noch die letzten 20 Sekunden Zeit, noch einmal ganz kurz reinzuhören in der Radiosendung. Mein Name ist Rask, das ist der Song, den wir hören. Und dann gibt es bald wieder ein neues Format, Talking with the B-Bass und Love and Hate. Das werdet ihr alles
mitkriegen. Let's go.
Danke ihr beiden, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Danke euch, dass ihr zugehört habt. Danke Rask. Danke Mackie. Und bis bald. Und jetzt noch schnell einmal Rask. Ciao.
Ciao, ciao.
Verehrte Damen und Herren, mein Name ist Rask. Will heute den Saal nicht leeren. Ich starte mit Rask.